Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Sophie Engelhofer. Sie hören Artikel aus der Kurierausgabe von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Kurz weg. Kommt nun die FPÖ zurück? Leitartikel von Daniela Kittner. In den Umfragen legt die Kickl-Partei wieder zu. Warum die ÖVP trotzdem Chancen hat, bei den nächsten Wahlen gut abzuschneiden. Der Kurier-Leitartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Die positive politische Botschaft vom Nationalfeiertag lautet: Neuwahlen scheinen in weitere Ferne zu rücken, die Regierung dürfte den Kanzlerwechsel überstehen. Das türkise Machtkorsett ist zerbrochen, dadurch bekommen die ÖVP-Minister mehr eigenen Spielraum und die Grünen werden in der Koalition nicht mehr abgeschasselt. Ganz überstanden ist die Sache dennoch nicht, aber das dürfte eher an den internen Verhältnissen in der ÖVP liegen. Die Kanzlerpartei muss sich erst neu sortieren. Sebastian Kurz ist immer noch ihr Chef und ihr Clubobmann. Es wird von ihm und wohl auch von den Justizverfahren abhängen, wie es in der ÖVP weitergeht. Kanzler Alexander Schallenberg setzt jedenfalls zunehmend eigene Akzente. Im Zeremoniell ist er als Ex-Außenminister und belesener Bildungsbürger ohnehin trittsicher. Aber Schallenberg lässt nun auch erkennen, dass er gewillt ist, sich politisch von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Er macht es vorsichtig und signalisiert, man möge etwas geduldig sein. Er wird seine Gründe dafür haben. Kurz ist es gewohnt, dass sich alles um ihn dreht. Bislang ist nicht überliefert, ob Kurz bewusst ist, dass es kein Comeback für ihn geben kann, solange er nicht richterlich freigesprochen ist. Abgesehen von den strafrechtlichen Vorwürfen ist das türkise Kampfregieren auch politisch irreparabel beschädigt. Kurz' größter Trumpf in seiner Partei ist, dass er Wahlen gewonnen hat. Er hat die ÖVP nach rechts gerückt und so der FPÖ Stimmen abgejagt. Logisch, dass die FPÖ jetzt, wo Kurz zurücktreten musste, in den Umfragen zulegt. Sie hat jetzt wieder einen Zweier vorne. Der voreilige Schluss daraus wäre, eine Abkehr vom Kurzkurs stärkt die FPÖ und bringt die ÖVP wieder in dieselbe Bredouille, in der sie vor Kurz war. Das muss aber nicht zwangsläufig so kommen. Bereits in den letzten Monaten zeichnete sich ab, dass populistische Warnungen der ÖVP vor Flüchtlingen mehr auf das Konto der FPÖ einzahlten als auf ihr eigenes. Inzwischen weiß ja wirklich jeder, wer den Regierungschef und den Innenminister stellt. Gleichzeitig regieren und Opposition sein funktioniert auf Dauer nicht. Das gelang Kurz nur in einer Phase, als er in Opposition zu Mitterlehner Kern ging. Zweitens hatte die ÖVP in der alten rot-schwarzen Regierung kein Kanzleramt. Ihre Obleute standen im Schatten roter Kanzler. Dies ist jetzt anders. Schallenberg hat die Chance, ein respektabler Regierungschef zu werden. Drittens ist nicht immer derselbe Typus von Politiker gefragt. Nach 4 turbulenten Jahren ist die Mehrheit der Wähler sicher froh, wenn einmal ruhig und seriös gearbeitet würde. Das sollte sich dann auch am Wahltag zeigen. Höhere Zwecke vor die eigenen Interessen stellen. Von Daniela Kittner. Nationalfeiertag. Bundespräsident Van der Bellen mahnt die Politik, sich auf den Dienst an der Gemeinschaft zu besinnen. ÖVP und Grüne finden unter neuen Verhältnissen zusammen. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Die Rituale waren wie an jedem 26. Oktober. 9 Uhr Sonderministerrat. Danach Spaziergang der Regierung über den Heldenplatz zum Burgtor. Eintreffen des Bundespräsidenten. Kranzniederlegungen im Gedenken an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. 11 Uhr Rede zum Nationalfeiertag. Angelobung der Rekruten. Das Programm lief auch heuer ab, wie am Schnürchen, und dennoch war der 26. Oktober 2021 außergewöhnlich. Und zwar wegen jemandem, der gar nicht dabei war. Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die diesjährigen Feierlichkeiten waren gespickt mit mehr oder weniger offenen Botschaften der Abkehr. Der Abkehr von einem Politikstil, der als System Kurz zur unrühmlichen Marke wurde. Deutlich war diesbezüglich der Doppelpass von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg in den Reden vor den Rekruten. Beide Spitzenpolitiker wählten das Thema Dienst an der Republik für ihre Kernbotschaften. Van der Bellen sagte: Zu dienen bedeutet, es gibt außerhalb der persönlichen Bedürfnisse noch einen höheren Zweck, der es wert ist, die eigenen Interessen hinten anzustellen. Die Politik soll sich an Ihnen ein Beispiel nehmen. Danke, dass Sie uns daran erinnern. Nobel sah der Bundespräsident auch sich selbst an seine Dienstpflichten erinnert. Gemeint hat er aber wohl jenes türkise Karrieristentum, das, wie aus den Chats bekannt wurde, für den eigenen Vorteil bedenkenlos sogar einen Ausbau der Kinderbetreuung abschoss. Bereits vor den Worten des Bundespräsidenten hatte auch Kurz Nachfolger Schallenberg vor dem versammelten Spitzen der Republik, des Heeres und der Religionsvertreter sein Amtsverständnis als Regierungschef definiert. Demnach sieht er sich als Diener für das Gemeinwohl. Es sei eine wunderbare Aufgabe, dem eigenen Land und der eigenen Gemeinschaft dienen zu dürfen. Auch in seinem Verhältnis zu den anderen Parteien lässt der neue ÖVP-Kanzler aufhorchen. Während unter Kurz bis hin zur Nationalelf alles türkis gefärbt wurde, soll jetzt offenbar wieder Republik vor Partei gereiht werden. Nationale Sicherheitspolitik hat keine Parteifarbe, sie ist rot-weiß-rot, sagte Schallenberg gleich mehrfach an diesem 26. Oktober. Die Regierung will daher das neue Krisensicherheitsgesetz mit allen Parlamentsparteien besprechen. Zwischen den beiden Koalitionspartnern scheinen ebenfalls neue Zeiten anzubrechen. Mit Sebastian Kurz sind jene seiner Mitarbeiter weg, die alles kontrollieren wollten und auch kontrolliert haben. Medien, die eigenen Minister, sogar den Koalitionspartner. Jetzt ist die Stimmung merkbar gelöst. Es ist wie auf einem Skikurs, wenn der Lehrer weg ist. Da geht dann die Party los, sagt ein Regierungsinsider. Von Neuwahlen ist keine Rede mehr, im Gegenteil, allenthalben wird die Hoffnung geäußert, die Koalition werde besser arbeiten als zuvor. Beispiel: Unter dem türkisen Korsett durfte kein grünes Regierungsmitglied auftreten, ohne von zumindest zwei, besser drei, türkisen Ministern flankiert zu werden. Zweck: Die Machtverhältnisse mussten stets öffentlich demonstriert werden. Neuerdings orientiert sich die Auftrittsformation an der Sache. Schwächen des anderen werden nicht mehr gnadenlos ausgenutzt. Beispiel: Weil die Grünen intern uneins waren, dauerte das Sterbehilfegesetz sehr lange. ÖVP-Ministerin Caroline Edtstadler hat die Verspätung gerechtfertigt, ohne mit dem Finger auf die Grünen zu zeigen. Das kam dort sehr gut an. Überhaupt wird bei ÖVP-Ministern eine vorsichtige Emanzipation von Kurz bemerkt. Nicht bei allen, aber Finanzminister Gernot Blümel wird dazu gezählt. Beispiel: Steuerreform. Blümel und Vizekanzler Werner Kogler haben tagelang verhandelt. Um 1 Uhr nachts sei Kurz plötzlich aufgekreuzt und habe beschieden: So geht das nicht. Damit habe Kurz auch Blümel brüskiert. Jetzt haben wir einen Kanzler, der sein Ego besser im Griff hat. Fasst ein Beteiligter die neue Lage zusammen. Dennoch sind alle noch vorsichtig, vor allem die ÖVPler. Schallenberg: Wir bewegen uns noch auf dünnem Eis. Wenn einer aufstampft, stehen alle im kalten Wasser. Gegen Impfung und Regierung auf die Straße. 2500 Demonstrierende zogen für ihre Freiheit durch Wien. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Demonstration. Ein Meer aus rot-weiß-roten Fahnen und Bannern zog Dienstagmittag über die Maria-Hilfer-Straße, den Getreidemarkt und die Lothringer Straße zum Resselpark beim Karlsplatz. Die laut Polizeiangaben anfangs 1700 Demonstrierenden feierten damit aber nicht den Nationalfeiertag, sondern protestierten für Grund- und Freiheitsrechte. Auch zwei weitere Corona-Demos fanden statt. Mit Parolen wie Kurz muss weg, Schallenberg muss weg und Mückstein muss weg verurteilten die Demonstrierenden die laut ihnen korrupte Regierung. Neben österreichischen Fahnen schwenkten vereinzelte Besucher auch deutsche, kroatische und bosnische Flaggen. Auch einige Vertreter der Neonazi-Szene nahmen an der Demonstration teil, worauf ihre einschlägige Kleidung hinwies. Auch Parolen der Klimaproteste von Fridays for Future wurden abgewandelt. Statt »Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut«, riefen die Demonstrierenden »Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut«. Begleitet von lauter Musik, Trillerpfiffen und Trommelschlägen traf der Protestzug gegen 14 Uhr im Wiener Resselpark ein. Direkt vor der Karlskirche begannen daraufhin die Kundgebungen, wobei der Veranstalter und mittlerweile bekannte Corona-Gegner Martin Rutter von Millionen Impftoten sprach. Die Regierung spricht von Quarantäne für Ungeimpfte. Für uns ist es ein Einsperren von Andersdenkenden, so Rutter über die Neuerungen im Corona-Stufenplan, den die Regierung vor kurzem präsentierte. Zulassen werde man dies aber nicht. Die Regierungsmitglieder bezeichnet Rutter als moralisch verkommene Gestalten. Auch die Polizei rief Rutter unter lautstarkem Jubel seiner Anhänger zur Verantwortung. Einige der Protestteilnehmer traten auch selbst vor das Mikrofon. So verkündete Rednerin Inge: »Ich bin 70 Jahre alt, ungeimpft und frei. Seit Beginn der Pandemie gehe sie demonstrieren. Ich habe mich auch schon im letzten Lockdown nicht einsperren lassen. Ich war auf der Straße und wurde nicht krank.« Die fünffache Mutter Daniela sprach in ihrer Rede von Kindern, die in der Zukunft keinen Job bekommen können, ohne geimpft zu werden, und von Diskriminierung. Familien würden zerbrechen, weil der eine die Impfung will, der andere nicht. »Wenn ein Ungeimpfter an Corona stirbt, dann hat er sich ganz bewusst dafür entschieden«, sagt Daniela. Nach einer circa eineinhalbstündigen Kundgebung zogen die mittlerweile 2500 von 8000 erwarteten Personen weiter in Richtung Ring. Gegen 17 Uhr wurde die Demonstration aber am Schottenring gestoppt, da die Polizei einen herrenlosen Rucksack als mögliche Bombe ins Visier genommen hatte. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Skikurs wegen Aufwands abgesagt. Von Elisabeth Hofer. Pandemieauflagen. Immer mehr Schulen streichen heuer Schulveranstaltungen wie Skikurse oder Maturabälle, obwohl es die Inzidenzen gar nicht verlangen. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Maturaball abgesagt. Skikurs verschoben. Französisch-Sprachwoche ins Salzkammergut verlegt. In Österreich mehren sich in diesen Tagen Beschwerden von Eltern und Schülervertretern über Schulveranstaltungen, die nicht bzw. nicht wie erhofft stattfinden, obwohl es die Corona-Situation eigentlich zulassen würde. Konkrete Zahlen zu den Absagen gibt es zwar nicht, aber Ich habe das Gefühl, für viele Schulleitungen ist der Aufwand bzw. das Risiko zu groß. Darum sagen sie lieber von vorne herein ab, erzählt eine Wiener Elternvertreterin dem Kurier. Welcher Aufwand in diesem Schuljahr konkret betrieben werden muss, damit Schulveranstaltungen sicher ablaufen können, das regelt grundsätzlich der Erlass Sichere Schule des Bildungsministeriums. In Risikostufe 1 und 2 sind Schulveranstaltungen und sogenannte schulbezogene Veranstaltungen zulässig, ab Risikostufe 3 nicht mehr. Derzeit sind die Schulen in 8 Bundesländern auf Stufe 2, in Vorarlberg sogar auf Stufe 1. In Risikostufe 1 wird eine sogenannte Risikoanalyse nur empfohlen. In Risikostufe 2 ist diese Voraussetzung für die Durchführung einer Schulveranstaltung. Dabei muss festgehalten und transparent gemacht werden, welche Risiken es gibt, wie sie abgefedert werden können und welche Konsequenzen es bei ihrem Eintreten geben würde. Klingt eigentlich simpel. Bei der konkreten Umsetzung wird es aber um einiges komplizierter, wie etwa das aktuelle Beispiel der Schulskikurse zeigt. Auf der Piste gilt nämlich die 3G-Pflicht. Kinder ab 12 Jahren müssen geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis mit sich führen. Bei einem 5-tägigen Skikurs bedeutet das, dass nicht geimpfte Kinder zwischendurch getestet werden müssen. Dafür muss dann wiederum eine extra Betreuungsperson abgestellt werden, erklärt die Elternvertreterin. Außerdem sei es nicht ohne weiteres möglich, für diese Kinder eine 5-Tageskarte zu kaufen. Die begleitenden Lehrkräfte müssten sich nach Ablauf der Testgültigkeit um neue Tickets für die Schüler bemühen. Hinzu komme noch der finanzielle Unsicherheitsfaktor. Müssen Schulveranstaltungen kurzfristig abgesagt werden, etwa weil sich das Infektionsgeschehen zuspitzt, bleiben die Eltern auf den Stornokosten sitzen. Nachdem es keine Schulstornofonds mehr gibt, müssen Sie nun entweder das Risiko auf sich nehmen oder eine private Stornoversicherung abschließen. Bildungsminister Heinz Faßmann legt den Schulen trotz alledem nahe, Schulveranstaltungen durchzuführen, auch wenn das einen Mehraufwand bedeutet. Schulveranstaltungen sollen, sofern möglich, auch in diesem Schuljahr stattfinden. Kinder versäumen sonst wesentliche Erfahrungen, an die sie sich ihr Leben lang erinnern werden. Aufgrund der aktuellen volatilen Situation ist aber unbedingt eine Risikoanalyse und ein Check der Stornobedingungen vorab notwendig, erklärt er. Den NEOS ist diese Aussage viel zu wenig deutlich. Wir erwarten uns mehr vom Bildungsminister als tatenlos zuzuschauen und auf Stornoversicherungen hinzuweisen, sagt die pinke Bildungssprecherin Martina Künzberg-Sarre. Denn auch Schulveranstaltungen, von Skikursen über Maturabälle bis zu Sportwochen, würden zur Schule und zum Jungsein dazugehören. Es ist schlicht nicht einzusehen, dass bei Kindern und Jugendlichen immer wieder strengere Maßstäbe angelegt werden und wir die Pandemiebekämpfung weiterhin auf ihrem Rücken austragen, erklärt Künzberg-Sarre. Der wienerischste Schotte aus London von Georg Salai. London. Angus Robertson lebte in den 90er Jahren als Journalist in Österreich. Heute ist er Minister in seiner Heimat Schottland. Dort hat er jetzt ein Buch über seine Liebe zu Wien geschrieben. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. A großer Brauner, a Eitrige und an allen Dudler. Der Star des Abends in der österreichischen Botschaft in London erzählt dem Kurier, was ihm an seiner langjährigen Heimat Wien fehlt. Und meine wirklich guten Freunde. Klar gäbe es Zoom und Co., aber das ist nicht das Gleiche, wie auf ein Bier zu gehen, ein Glaserl Wein oder ein schönes Abendessen. Angus Robertson, 52, ist Schotte. Wechselt aber als Sohn einer Deutschen mühelos zwischen Englisch und Deutsch oder Wienerisch. So auch bei der Präsentation seines Buchs Vienna, The International Capital. Der Andrang ist groß, denn Robertson ist auch ein hochrangiger und gut vernetzter Politiker. Bis 2017 Langzeitfraktionschef der Scottish National Party in London, dient er seit der Regionalwahl im Mai diesen Jahres im schottischen Parlament, wo er den Amtseid auch auf Deutsch ablegte. Als Minister für Verfassung, Auswärtiges und Kultur ist Robertson ein enger Verbündeter von Regierungschefin Nicola Sturgeon und teilt ihren Traum eines souveränen Schottlands. Wir haben im Parlament jetzt eine Mehrheit für eine Volksbefragung, damit wir unseren eigenen Weg zurück nach Europa und mit unseren Freunden, unter anderem in Österreich, eine neue Zukunft für Schottland finden können, sagt Robertson. Bei der Volksbefragung 2014 stimmten nur 45% für eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich. Bei einer bis Ende 2023 geplanten zweiten, bei der er eine zentrale Rolle spielen dürfte, ist Robertson von einem Triumph überzeugt. Unter jungen Leuten unterstützen zwischen 60-70% die Unabhängigkeit. Den Brexit lehnten einst 62% der Schotten ab. So zog die SNP mit dem Ruf nach einem neuerlichen Votum über die Union in die Wahl. Eine absolute Mehrheit hat sie mit den Grünen als Regierungspartner. Diese sehen die Zukunft ebenfalls in der EU statt, dem Königreich. Die britische Regierung von Boris Johnson lehnt ein neuerliches Referendum bisher ab. Es muss genehmigt werden, weil das Volk dafür gestimmt hat, sagt aber Robertson. Entweder ist das Vereinigte Königreich eine Demokratie oder nicht. Wien habe sich immer wieder neu erfunden, argumentiert sein Buch. Ein selbstbestimmtes Schottland könne da Inspiration finden, sich etwa in den Bereichen Frieden und Versöhnung profilieren und einen Platz anbieten für die, die besser miteinander reden wollen. Robertsons Herz schlägt für Wien, seit er nach dem Studium in Aberdeen 1991 als Sprachassistent in einer Hack landete und dann als Journalist arbeitete, etwa für BBC und Blue Danube Radio. Als sich 1999 das erste schottische Parlament seit 1707 konstituierte, zog es ihn in die Heimat und in die Politik. Zwischen zwei Jobs hat er geschrieben, was ihm bei der Ankunft in Wien fehlte. Ich konnte nirgendwo ein Buch finden, das mir die Geschichte Wiens als große internationale Stadt erzählt. So beschreibt er detailliert die Rolle Wiens als Zentrum für Diplomatie und Kultur. Von den Habsburgern bis zum Kalten Krieg. Von den positivsten zu den destruktivsten Ideen. Eine deutschsprachige Ausgabe ist für 2022 geplant. Das Café Bräunerhof hat Robertson, Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, in seiner Wienzeit lieben gelernt. Ein Exportverbot des schottischen Nationalgerichts bereitete damals aber Sorgen. Ich war der Gründer des jährlichen Robert Burns Fests, erinnert er sich. Bei dieser Feier zu Ehren des Nationaldichters dürfen dessen Gedicht Address to a Haggis und eben diese Speise nicht fehlen. Wir haben aber irgendwie genug Haggis ergattert, um Schottland ordentlich feiern zu können. Gefeiert wird in Schottland auch die Politik von Robertsons alter Weggefährtin Sturgeon. Wir kennen uns, seit wir 16 waren, erklärt der stolze Vater zweier Töchter. Sie ist ein Vollprofi, sehr menschlich und zukunftsorientiert. Sie ist eine tolle Kollegin, eine tolle erste Ministerin und sie wird eine tolle erste Premierministerin eines unabhängigen Schottlands sein.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Neuer Zeithorizont. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1. Heute von mir, Birgit Braunrath. Endlich herrscht Frieden. Zu einem Thema, das so heftig polarisierte. Die Zeitumstellung. Während Gegner und Befürworter der Sommerzeit früher zweimal jährlich unter heftigem Schimpfzwang standen, werden seit der Pandemie völlig andere Themen bestritten. Beim EU-Rat der zuständigen Verkehrsminister zum Beispiel wurde seit 2019 nicht mehr über die Zeit diskutiert. Der Zeit ist es egal, die ist unbestechlich. Und nein, dieses Wort ist jetzt keine versteckte Impfgegnerbotschaft und auch keine Impfstichelei. Aber es macht einfach deutlich, wie rasch scheinbar Wichtiges unwichtig wird. Nach der Befragung von 4,6 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern sowie der großen Ankündigung, die Mitgliedstaaten müssten nun mehrheitlich der Abschaffung der Umstellung zustimmen, dreht sich die Welt einfach unbeirrt weiter wie bisher. Und mit ihr die Uhrzeiger. Der Zeithorizont ist eben ein anderer geworden. Die dringende Klärung, ob denn nun die Sommerzeit bleiben solle oder nicht, die erfolgt jetzt maximal in Zeitlupe. Oder vielleicht auch gar nicht. Übrigens, am Sonntag ist wieder Zeitumstellung. Von Sommerzeit auf Normalzeit. Und das klingt vielversprechend. In einer Welt, in der so gut wie nichts mehr normal ist.
Ihre 3G-Eintrittskarte, bitte. Von Anita Staudacher. Arbeitsplatzregelung. Die Wirksamkeit der 3G-Pflicht im Job hängt ganz von der praktischen Umsetzung der einzelnen Betriebe ab. Diese haben dafür sehr viel Spielraum. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Nach der Übergangsfrist bis einschließlich 14. November gelten keine Ausreden mehr. Alle Beschäftigten in Österreich müssen geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie am Arbeitsort erscheinen. Und dies auch nachweisen. Ziel ist die Erhöhung der Impfquote. Die am Montagabend veröffentlichte Verordnung bringt wenige Klarstellungen und lässt vieles offen. Der Kurier fasst die wichtigsten Fragen für die praktische Umsetzung im Betrieb zusammen, für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Erstens, wie ist das jetzt mit der Maskenpflicht im Job? Mit gültigem 3G-Nachweis am Arbeitsplatz muss grundsätzlich keine FFP2- oder MNS-Maske mehr getragen werden, auch nicht vom Personal im Handel oder in der Gastronomie. Eine gesetzliche Maskenpflicht gilt nur in Pflege- und Spitalseinrichtungen. Arbeitgeber können aber je nach Covid-Risikoeinschätzung eine solche anordnen. Unter anderem bei Kundenkontakt, im Großraumbüro, bei Corona-Fall. Zweitens. Wie setzen Arbeitgeber die 3G-Regelung am besten um? Sie sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über die 3G-Pflicht im Betrieb zu informieren und diese mittels Stichprobenkontrollen auch umzusetzen. Wie oft und in welcher Form diese Stichproben durchgeführt werden, elektronisch oder mittels Befragung, bleibt den Betrieben überlassen. Die Kontrollen müssen aber effektiv, unangekündigt und regelmäßig und wirkungsvoll, genau umfassend sein. Eine tägliche systemische Kontrolle ist nicht nötig. Drittens, wer ist von der 3G-Pflicht ausgenommen? Laut Verordnung sind nur jene Arbeitnehmer ausgenommen, die nicht mehr als zweimal 15 Minuten pro Tag Kontakt mit anderen haben. Der Kontakt muss im Freien stattfinden, darunter fallen wohl Lkw-Fahrer oder Förster, aber wer noch? Diese Frage wurde an die Betriebe delegiert, sagt Walter Pöschl, Arbeitsrechtsexperte bei Taylor Wessing. Er sieht hier in der Praxis Abgrenzungsprobleme. Im Großraumbüro sei die Sache klar, im Einzelbüro oder im Außendienst nicht. Die Arbeitgeber haben jetzt nicht mehr Rechtssicherheit, denn sie müssen das Risiko eines physischen Kontakts selbst beurteilen. Viertens, was ist bei der Kontrolle rechtlich zu beachten? Der Datenschutz. Die 3G-Nachweise dürfen zwar abgefragt und erfasst, aber die erfragten Daten nicht in einem Verzeichnis abgespeichert werden. Elektronische Zutrittssysteme sind zulässig, aber auch dort dürfen Namen und Status nicht abgespeichert werden. Wichtig ist der Nachweis, dass kontrolliert worden ist. Fünftens. Worauf müssen Arbeitnehmer achten? Sie müssen stets einen gültigen 3G-Nachweis in elektronischer oder Papierform am Arbeitsplatz mitführen und ihn herzeigen, wenn dies der Arbeitgeber verlangt. Sechstens. Liegt ein Kündigungsgrund vor, wenn der Nachweis verweigert wird? Theoretisch ja, aber nicht sofort, sondern in letzter Konsequenz, wenn der Nachweis beharrlich verweigert wird, also keine Nachlässigkeit vorliegt. Der Arbeitgeber kann den Mitarbeiter ohne Bezüge nach Hause schicken, bis ein 3G-Nachweis erbracht wird oder Homeoffice anordnen. Siebtens. Ab wann drohen welche Strafen? Bei Verstößen drohen Arbeitnehmern Verwaltungsstrafen bis zu 500 Euro, Arbeitgebern bis zu 3.600 Euro. Der Arbeitgeber wird bestraft, wenn er nachweislich 3G nicht kontrolliert hat, so Pöschl. Er sieht hier eine zahnlose Regelung, weil die Aufklärung wegen der Stichproben schwierig ist und die Gesundheitsbehörden kaum Kapazitäten für genaue Kontrollen hätten. Achtens. Wenn im Zuge des Stufenplans eine Ausgangssperre für Ungeimpfte kommt, dürfen diese dann überhaupt noch zur Arbeit? Eine wichtige Frage, die laut Pöschl rasch geklärt werden sollte, da es sich de facto um eine Impfpflicht handelt. Wenn ungeimpfte Arbeitnehmer zu Hause bleiben müssen und Homeoffice nicht möglich ist, hätten sie gemäß der 3G-Pflicht keinen Anspruch auf Entgeltzahlung. Was aber, wenn dieser Lockdown länger dauert? Die Regelung greift hier stark in Persönlichkeitsrechte ein. Vom Posterboy zum absoluten Weltstar. Von Susanne Lintl. Biennale. Hollywood-Schauspieler Matt Dillon war Ehrengast beim Filmfestival, präsentierte seinen neuen Film Land of Dreams und spricht im Interview über seine Karriere, seine Lieblingsfilme und seine Projekte. Ein Kurier-Interview von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Ach, diese markanten schwarzen Brauen, darunter die frech blitzenden Augen, kantiges Kinn, ein trotziger Zug um den Mund. Matt Dillon war ein schöner Mann, der Posterboy, der Teenager, der in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Wände zahlreicher Mädchenzimmer schmückte. Ein Rebell à la James Dean oder Marlon Brando, dessen erster Film fast prophetisch Wut im Bauch hieß. Da war der junge Mann aus La Rochelle, New York, gerade einmal 15. Ja, man kann sagen, Matt Dillon hat die Kinofans, die jetzt in ihren 50ern sind, ein Leben lang begleitet. Seine Karriere ist außergewöhnlich. Sie spannt sich über Genregrenzen hinweg, vom Teenager-Drama über große Hollywood-Erfolge wie Francis Ford Coppolas Die Outsider und Rumble Fish hin zu Gus Van Sant's Medienfarce To Die For, zum Thriller Wild Things und zur Erfolgskomödie Verrückt nach Mary. Irgendwann reichte es Dillon mit dem Hollywood-Getöse und er wandte sich der Indie-Szene zu. Jetzt, mit 57 Jahren, leistet er sich den Luxus, in kleinen, wenig Geld einspielenden, internationalen Arthouse-Filmen zu spielen. Etwa in Alice Winokurs Weltraumfilm Proxima, in Lars von Triers irrem Gemetzel The House That Jack Built oder eben jetzt in Shirin Neshats Land of Dreams. Ich gehe dorthin, wo die Musik spielt, wo etwas passiert, das mich interessiert, sagt Dillon beim Interview im Wiener Hotel Intercontinental. Ich mag es, mit ganz unterschiedlichen Filmemachern zu drehen. Am besten arbeite ich mit jenen, die keine typischen Filmemacher sind, so wie Shirin Neshat. Sie ist Künstlerin, hat eine authentische Stimme und ein hohes kreatives Potenzial. Sie will kein Produkt schaffen, sondern etwas, das ihr am Herzen liegt. Aber das muss man sich auch leisten können, nicht auf Besucherzahlen zu schielen, oder? Klar, leben sollte man schon können von dem, was man tut. Zum Glück liebe ich Genrefilme, die haben mir ein gutes Auskommen ermöglicht. Das einzige Genre, das Dillon nicht mag, sind Horrorfilme. Obwohl, wenn man es genau nimmt, habe ich einen eben solchen mit Lars von Trier gedreht. Das Kuriose ist, er entführt einen zu den finsteren Plätzen und schafft gleichzeitig am Set eine Umgebung, die kreativ und erfüllend ist. Er ist, so würde ich es ausdrücken, ein ehrenhafter Mann. Er sagt, du musst nichts machen, was du partout nicht machen willst. Und für mich das Wichtigste bei einem Regisseur, er weiß genau, was er will. Also, um es kurz zu machen, selbst wenn seine Filme brutal und verstörend sind, er ist es nicht. Dennoch habe es Konflikte mit von Trier gegeben. Ich versuche nicht, über die Charaktere zu urteilen, die ich spiele, aber meistens lasse ich mich in die Rolle hineinfallen. Das war in diesem Fall, wo ich den Serienmörder spiele, sehr hart. Ich musste manche Szenen in Frage stellen, mit Folterszenen habe ich echt nichts am Hut. Es war also leichter, mit Shirin Neshat und Soya Azari bei Land of Dreams zu arbeiten? Es geht nicht um leicht oder schwer, jeder Film ist eine eigene Welt. Wir haben in einem Indianerreservat rund um Albuquerque in New Mexico gedreht, einem für mich ganz unbekannten Flecken Amerika. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Kennen Sie dieses Gefühl zu arbeiten, aber du hast nicht den Eindruck, dass du arbeitest? So ging es mir dort. Ich bin hingegangen, bin mit meiner Harley herumgekurvt, war happy, an so einem kreativen Projekt teilhaben zu können. Auch Gus Van Sant oder Francis Ford Coppola sind imstande, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass man gerne hingeht, weil man weiß, das bringt mich weiter. Hat es einen prägenden Film in seiner Karriere gegeben, der seinem Weg eine andere Richtung gab? Ich habe bei jedem Film etwas gelernt, auch wenn er nicht so gut war. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, als ich noch jung war, einen Film mit Arthur Penn und Gene Hackman gedreht, Target, 1985, ein Melodrama zur Zeit des Kalten Kriegs, kein großer Film, aber ich wollte unbedingt mit Gene Hackman arbeiten. Was ich sagen will, ich bin nicht stolz auf diesen Film, aber ich habe viel von Gene gelernt. Das war eine wertvolle Sache für mich. Auf Drugstore Cowboy von Gus wiederum bin ich stolz, das ist ein wirklich guter Film. Dann natürlich auf Coppolas Rumblefish. All diese Filme mit ihren visionären Regisseuren hätten ihn auch bei seinen eigenen beiden Regiearbeiten beeinflusst. Meinen ersten Film, City of Ghost, habe ich in Kambodscha gedreht. Mit viel Leidenschaft, mit vielen Traumsequenzen drin. Ich liebe Träume, Träume in Filmen. Natürlich sagte damals das Studio, MGM, als erstes, als sie den Film sahen, die Traumsequenzen müssen raus. Und natürlich habe ich das nicht gemacht. Wenn du eine Vision hast, musst du dazu stehen. Auch in der Politik hat Dylan seine Meinung, ob er froh sei, dass Donald Trump nicht wieder gewählt wurde. Oh ja, das kann man sagen. Und wie? Als die Wahl stattfand, waren wir gerade mitten in den Dreharbeiten zu Land of Dreams. Es gab viel Zorn und Frust im Team über Trump und das, was er angerichtet hatte. Da saßen wir also alle beisammen am Wahlabend und wurden immer depressiver, weil Trump ja anfangs vorne lag. In der Früh rief mich dann mein älterer Bruder an und fragte, »Hey, wieso bist du so schlecht aufgelegt? Dreh doch mal den Fernseher auf. Biden hat gewonnen.« Wir atmeten alle auf, es war Zeit, dass Trump geht. In den letzten Jahren verbrachte Dylan immer wieder Zeit in Europa, nicht weil er hier so viel drehte, sondern weil seine Freundin Italienerin ist. Wir haben einen Großteil der Pandemie in Rom verbracht, weil es dort einfach schön ist und die Italiener eine solche Lebensfreude haben. Ich habe mich rasch eingefunden in diese Lebensart. Auch Wien mag er. Ich war schon ewig nicht hier, zuletzt zur Präsentation von Rumblefish 1983. Hier in Wien spielt mein absoluter Lieblingsfilm, Der dritte Mann. Carol Reed ist einer meiner All-Time-Favoriten unter den Regisseuren. In Wien gezeigt hätte Dylan auch gerne seine neue Regiearbeit, El Gran Feyove. Leider sind die Screenings bei Festivals beschränkt, aber ich verspreche, ich werde den Wienern den Film zeigen. Spätestens im nächsten Jahr. »30 Minuten mit Freddy« von Uwe Mauch. Sternenkinder. Gudrun Simmer ist Hebamme und Sterbebegleiterin in einer Person. Sie betreut Eltern und deren Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Ein Kurierporträt von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Freddy lebte. Was für ein Glück. Seine Hebamme erinnert sich noch, wie auch sie in diesem Moment Tränen in den Augen hatte. Tränen der Freude und nicht der Trauer. Denn wäre es nach den Prognosen der Ärzte gegangen, dann hätte der Bub nicht einmal seine eigene Geburt überlebt. Er hat seinen Eltern sehr ähnlich geschaut, erzählt Gudrun Simmer, die am St. Josef Krankenhaus in Wien-Hütteldorf arbeitet. Simmer hat mit einer Ärztin, einer Psychologin und einer Krankenpflegerin Österreichs erste umfassende Station für perinatale Palliativbetreuung ins Leben gerufen. Sie übersetzt in eine für alle verständliche Sprache: Wir betreuen Eltern und deren Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Mutter, Vater, auch der Onkel, der Reihe nach nahmen sie ihren Fredi in den Arm, drückten den Neugeborenen an ihr Herz. Die Hebamme weiß, diese 30 Minuten werden sie ihr ganzes Leben nicht vergessen. Für alle Anwesenden war es eine Achterbahn der Gefühle. Das ist ein Cocktail aus Euphorie, Freude und gleichzeitig Trauer. Auch für Gudrun Simmer ist die Geburt eines Sternenkindes immer eine emotionale Gratwanderung. Die Mutter von drei Kindern arbeitet seit dem Jahr 2004 als Hebamme. Zuvor hat sie Theologie und Philosophie studiert. In ihrer Diplomarbeit und in ihrer Dissertation kommen wohl nicht ganz zufällig Fragen zur Medizinethik vor. Das Thema Tod und Geburt begleitet mich schon sehr lange. Nach der Entscheidung, ihr Kind so lange als möglich leben zu lassen, hatten auch Fredis Eltern die Chance, ihre Zweifel und Ängste in den Gesprächen mit der Hebamme und ihren Kolleginnen auf den Punkt zu bringen. Wie lange wird unser Bub leben? Leidet er? Was, wenn es noch vor der Geburt im Bauch der Mutter stirbt? Wie wird er aussehen? Sollte er doch zur Welt kommen? Wie können wir ihn begrüßen? Wie schaffen wir das alles? Wie können wir weiterleben? Wie sagen wir es den anderen, unserer Familie, den Freunden? Und am Ende die traurigste aller Fragen: Wie können wir uns von unserem eigenen Kind verabschieden? Fragen über Fragen für die Eltern, die sich auf den Abschied ihres Kindes vorbereiten müssen, bevor es noch geboren wurde. Das Leben liefert dann die Antworten. Insofern gab es auch für Fredi diesen ganz besonderen Augenblick des Erstaunens, berichtet Gudrun Simmer. Ja, er lebt. Er bewegt sich sogar, versucht, seine Augen zu öffnen. Ganz viele Sehnsüchte gibt es da. In ihrer Ausbildung hat sie gelernt, immer professionell zu bleiben, sich abzugrenzen, das Leid nicht zu nahe an sich heranzulassen, um dadurch bestmöglich arbeiten und sich selbst schützen zu können. Doch das ist im Lehrsaal leichter gesagt als dann im Kreissaal umsetzbar. Die Eltern gaben intime Einblicke in ihr Leben, wurden in der Zeit vor der Geburt zu engen Vertrauten, haben auch selbst viel Vertrauen aufgebaut. Ihr Verlust geht den Helfern notgedrungen sehr nahe, ob sie das jetzt zulassen oder nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, doch irgendwann stirbt auch sie. Es kommt daher vor, dass Geburtstermine, solange es medizinisch vertretbar ist, hinausgezögert werden und damit auch ein absehbares, ein tief trauriges Schicksal. Perinatale Palliativbetreuung für Eltern und deren ungeborene Kinder gibt es im St. Josef seit dem März dieses Jahres. Als Vorbild dient dem gemeinnützigen Ordensspital an der Auhofstraße, nebenbei ist es heute die größte Geburtenklinik Österreichs, eine Abteilung der Berliner Charité. Spricht Gudrun Simmer über ihren Beruf, was sie auch als Ausbildnerin macht, bringt sie ihre Leidenschaft voll zum Ausdruck. Wichtig ist der Hebamme nicht nur die einwandfreie Abwicklung einer Geburt, wichtig ist ihr auch die Beratung jener Menschen, die sich vertrauensvoll an sie und ihre Kollegen wenden, damit sie authentisch entscheiden können. Nach 30 Minuten auf dieser Welt muss sich Fredi verabschieden. Das ist keine gute Nachricht. Doch der Bub schlief friedlich ein und ein Foto von ihm gibt es auch. Nicht alle sind winterhart wie Erika. Von Hedwig Derker. Gärtnern. Balkonpflanzen überleben die Eiszeit im Stiegenhaus. Was noch zu beachten ist. Ein Kurierartikel von Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Das natürliche Ablaufdatum ist beinahe erreicht. Mancherorts ist es bereits überschritten. Ab 5 Grad Celsius wird es Balkonpflanzen zu kalt im Freien. Zuerst zerstören die niedrigen Temperaturen das wasserreiche Gewebe der Blätter und Triebe, dann trifft es die verholzten Teile, zuletzt das Wurzelwerk. In der Regel ist nach dem ersten Frost nichts mehr zu retten. Pflanzen im Kisterl sind, so brutal das klingt, im Grunde Einwegkonsumgüter, sagt Andreas Fellner von der HBLFA für Gartenbau Schimbrunn. Ob fleißiges Lieschen oder schwarzäugige Susanne, einjähriges Grünzeug bzw. Importware aus wärmeren Gefilden hat hierzulande keine längere Überlebenschance. Dabei kann man grundsätzlich sehr viel überwintern, sagt der Zierpflanzenexperte. Das Stiegenhaus eignet sich als Zwischenlager. Garagen oder Keller dagegen kommen wegen Lichtmangels nicht in Frage. Auch die Temperatur am neuen Standort muss passen. Fuchsie verträgt 3 bis 8 Grad, Bougainvillee verlangt mehr als 8 Grad und Hibiskus schätzt mindestens 14 Grad. Unter anderem sind alle wärmeliebend, sie kommen nur indoor über die Eiszeit. Agave, Oleander und Olivenbaum wiederum sind robuster. Den Kalthauspflanzen reicht eine frostfreie Umgebung. Bevor man die Töpfe ins Winterquartier holt, muss man sie auf Schädlinge untersuchen, rät Marianne Ganger von der gleichnamigen Gärtnerei in Wien-Donaustadt. Krankheiten gehören behandelt, die Plage breitet sich sonst im Warmen rasch aus. Alternativ werden die Patienten sofort entsorgt. Jute ist eher etwas für Kübel und Terrassen. Durchsichtige Noppenfolie hält die Wärme extrem gut, nennt Bundesgärtner Fellner zwei Dämmstoffe. Vorsicht ist mit dem luftgefüllten Schutz trotzdem geboten. Die Sonne heizt das Plastikhäuschen rasch auf. Schwitzt die Pflanze, kann sie überhitzen. Gartenvlies liegt vom Isolierwert zwischen der umweltfreundlichen Jute und der Kunststofflösung. Wichtig ist, dass man Pflanzen vor dem Einwintern zurückschneidet, sagt Gärtnereichefin Ganger. Zum einen braucht das Gewächs weniger Energie während der Winterruhe, gegossen wird äußerst sparsam, gedüngt keinesfalls. Zum anderen benötigt der reduzierte Umfang weniger Platz. Die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Rare Züchtungen, die im nächsten Jahr nicht mehr zu bekommen sind, oder toll zusammengestellte Kisterl wird man weiter pflegen, sagt Fellner. Er empfiehlt, noch schnell die Samen von Tagetes, Ringelblume und Co. zu sammeln, zu trocknen und im Papiersackerl für die Saison 2022 aufzubewahren. Man soll alles ausprobieren, so geht's Gärtnern, das macht Spaß. Wer nicht bis zum Frühling warten will, setzt Erika in Moorbeeterde oder Stiefmütterchen aus. Die Winterharten bleiben rund ums Jahr frisch.